Hey.
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Die sechste Etappe der Vuelta 2018, jetzt Thema bei uns hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com, und wir schauen auf den Sieg von Nasser Buhani. Und der kam ein bisschen überraschend, vor allen Dingen nach den Schlagzeilen der letzten Tage. War es vielleicht für den Franzosen genau die richtige Antwort, die er brauchte? Wir begrüßen erstmal unseren Radsport-Experten Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Es gab viel Wirbel um Nasser Buhani in dieser gesamten Saison. Es lief sportlich nicht so richtig, zumindest nicht so, wie es eigentlich für ihn laufen sollte und wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann gab es vor zwei Tagen auch noch böse Schlagzeilen, wie er selbst via Twitter kommentiert hat, die ihm dann doch einiges vorwarfen. Vielleicht können wir das erstmal kurz nochmal aufarbeiten.
Ja, Schlagzeilen gibt's bei Nasser Buhani eigentlich immer. Es gab ja doch diverse Sprints, die er zu hart gefahren ist, und immer Schlagzeilen, die jetzt nicht sportlicher Natur waren. Und jetzt ging's irgendwie darum, dass er wohl wütend auf ein Teamauto gehauen haben soll und Zeitstrafen bekam und solche Geschichten. Es ist immer wieder das Gleiche mit Nasser Buhani. Ich glaube, der verbaut sich ziemlich viel sportlichen Erfolg einfach damit, dass er seinen Kopf auch immer abseits des Rades noch irgendwo mit drin hat in irgendwelchen Geschichten. Dann kommt aktuell in dieser Saison noch Christophe Laporte, die Konkurrenz im eigenen Team. Das läuft einfach nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Es ist zwar sein sechster Saisonsieg gewesen, aber es ist der erste richtig große gewesen, der für ihn von Bedeutung ist. Also er kam wirklich zur rechten Zeit, weil er war wirklich ziemlich sauer nach diesen Berichten und meinte, immer werde ich als so schlecht dargestellt und als schlechter, als ich eigentlich bin. Jetzt hat er seinen Etappensieg. Vielleicht gelingt es ihm, sich mal wieder etwas mehr aufs Sportliche zu konzentrieren. Das wäre ihm zu wünschen. Aber ja, er ist eben für harte Rennlinien bekannt, für viel Streitigkeiten auf und neben dem Rad. Und das verdirbt ihm so ein bisschen die Karriere, wobei 65 Profisiege jetzt auch nicht die schlechteste aller Zahlen sind.
Nicht so schlecht, allerdings könnten es, wenn du das so aufzählst, natürlich vielleicht einige mehr sein, wenn er sich da nicht mehr verbaut hätte. Aber vielleicht ist das jetzt so ein Befreiungsschlag, der ihn dann ja vielleicht auf die richtige Spur bringt, wobei man auch sagen muss, manches, was dann über ihn geschrieben wird, muss ja auch nicht immer unbedingt wahr sein, beziehungsweise wird auch ja gerne mal etwas aufgebauscht. Kommen wir zum Sportlichen. Wie hat er es denn gestern gemacht? Na, natürlich im Massensprint. Und wie kam es dazu, Lukas?
Ja, es gab erstmal ein ziemlich aufregendes Rennen. Zum einen kann man vielleicht erwähnen, dass Richie Porte gestern sich als Ausreißer probiert hat, der Ausreißversuch, den er zusammen mit den Kollegen Luis André Mate und Cubero gestartet hat, war allerdings schon 30 Kilometer vor dem Ziel beendet. Und im Finale, da gab es dann doch einige Windkanten, also einiges an Seitenwind, was das Feld da auseinandergerissen hat. Die Leidtragenden, unter anderem Wilco Keldermann, auf den ich ja ziemlich große Stücke gehalten habe, den habe ich ja sogar auf dem Podest gesehen in unserer Vorschau. Der hat also einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gleiches gilt für die Thibaut Pinot, beide mit einer Minute 44 Rückstand ins Ziel gekommen. Bei Keldermann war sogar doppeltes Pech dabei. Der hat nicht nur die Windkante erwischt, sondern kurz danach auch noch einen Defekt. Da gab es dann keine Chance mehr, ans Feld heranzukommen. Also bittere Sache. Und dann gab es eben ein dezimiertes Fahrerfeld, was dann nur noch sprinten konnte, knapp 50 Fahrer dabei, und Buhani hat sich einfach nach vorne gesurft an den Hinterrädern, hat dann den Sprint angezogen, ist wieder eine kleine Kante gefahren, das war nichts Dramatisches, aber da hat sich einer seiner Konkurrenten, ich glaube es war Matteo Trentin, doch ordentlich aufgeregt über die Linie von Buhani. Es war jetzt nicht am Rande der Fairness, sondern das war alles noch in Ordnung, aber es ist eben, wenn man Sprints von Buhani sieht und dann einen kleinen Schlenker drin hat, denkt man dann eben an andere Geschichten, die man schon gesehen hat. Für Ilia Viviani, den Topfavoriten, lief es nicht ganz so gut. Der war einfach zu spät dran. Er war nicht richtig positioniert und da konnte dann auch Michael Mörkow nichts mehr machen. Also am Ende Viviani noch Dritter geworden. Das war stark. Zwischen Buhani und Viviani noch Danny van Poppel. Also kein überraschendes Podium in der Zusammensetzung, aber definitiv in der Reihenfolge.
Und in der Gesamtwertung hat sich dann jetzt ganz vorne auch nicht viel getan. Rudi Mollard, der ist weiter vorne, aber du hattest es gesagt, Keldermann ist zurückgefallen und Thibaut Pinot, der Team- und Zimmerkollege von Mollard auch, das hat den so ein bisschen getroffen. Da konnte er sich gar nicht über sein verteidigtes rotes Trikot freuen. Wie sieht's hinter Mollard aus?
Ja, da bleibt mit 41 Sekunden Rückstand Michael Kwiatkowski. Ich hatte ja gestern schon erwähnt, es gab da eine Zeitstrafe. Mittlerweile ist auch klar, warum Mola die Zeitstrafe bekommen hat, nämlich weil er sich innerhalb der letzten 20 Kilometer aus dem eigenen Teamwagen noch hat verpflegen lassen. Das ist nicht erlaubt und deshalb gab es eben diese Zeitstrafe. Deshalb sind es 41 Sekunden Vorsprung auf Kwiatkowski, 48 auf Emanuel Buchmann, Simon Yates hat 51 Rückstand und Alejandro Valverde hat 53 Sekunden Rückstand. Also wenn man sich jetzt mal Mola ein bisschen ausklammert, dann liegen da 12 Sekunden zwischen den ersten vier Favoriten. Also alles noch relativ nah beieinander. Und aus deutscher Sicht bleibt es dabei, Emanuel Buchmann in herausragender Position. Und das könnte auch noch eine Weile so bleiben.
Bevor wir auf die heutige Etappe zu sprechen kommen, müssen wir noch über was sprechen, was gestern dann nach dem Zieleinlauf passierte. Da gab es nämlich noch einen Sturz, ausgelöst von ja, den Rotorblättern eines Helikopters.
Ja, so sagt es zumindest Tony Gallopin bei Twitter, hat er gesagt, das kann nicht sein, dass ein Helikopter dort sowas auslöst. Was war passiert? Es war durch starke Windböen und es sah wirklich so aus, als ob es vom Helikopter ausgelöst worden wäre. Nach der Zieldurchfahrt Barrikaden eben gelöst worden und auf die Straße geflogen und da sind einige Fahrer noch zu Fall gekommen, weil es eben ihnen direkt vors Rad geflogen ist. Also, dass sowas passiert, das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich bei einer Grand Tour und da wird immer so viel auf Sicherheit geachtet und gerade nach den Vorfällen bei der Tour de France ja umso mehr, wo zum Beispiel Vincenzo Nibali eben durch das Einwirken eines Zuschauers da auch zu Fall gekommen ist und sich verletzt hat und das hat ja jetzt Auswirkungen auch auf den Rest der Saison und jetzt passiert dann eben sowas, die Hubschrauber ja auch häufig eher von organisatorischer Seite organisiert zumindest und das ist dann schon ziemlich bitter und wir können froh sein, dass soweit ich das überblickt habe, sich da keiner verletzt hat und alles glimpflich ausgegangen ist, aber das sind so Schlagzeilen, die braucht man eigentlich nicht, gerade in den Zeiten, wo es mit den Zuschauern dann eher hart ins Gericht gegangen wird.
Wir wollen lieber sportliche Schlagzeilen und die werden dann hoffentlich heute auf der 7. Etappe geschrieben. 186 Kilometer sind zurückzulegen. Es stehen nur 2 Bergwertungen der 3. Kategorie wieder auf dem Programm, aber ein Fest für die Sprinter wird es trotzdem nicht so ganz einfach, ne?
Nee, das ist generell ein relativ seltsames Profil. Also es ist relativ hügelig. Dann wartet so 12 Kilometer vor dem Ziel noch eine Bergwertung der 3. Kategorie. Dann gibt's eine kurze Abfahrt, einen kurzen Gegenanstieg, eine weitere Abfahrt und dann so einen steileren Anstieg. Und es geht dann nochmal relativ hügelig, zumindest berg ins Ziel. Also ja, bietet auf jeden Fall auch den Ausreißern wieder eine gute Gelegenheit, wenn sie dort eben in diese Bergwertung der 3. Kategorie reinkommen, sich vielleicht dem gegenüber dem Feld zu behaupten. Ansonsten dürfte dieses Profil den endschnellen Fahrern liegen, vielleicht Peter Sagan, das hängt von der Form ab, die er jetzt nach seinem Sturz bei der Tour de France wieder hat und auch im Blick natürlich auf die Weltmeisterschaften, aber auch Alejandro Valverde, dem Etappensieger der ersten schwierigeren Etappe und auch Michael Kwiatkowski, dem zweiten der Gesamt. Das sind so die Favoriten aus dem Feld, die ich dort benennen würde. Ansonsten, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, dass Ausreißer wieder durchkommen.
Und deshalb muss auch Rudi Mola so ein bisschen aufpassen. Sein Team, Groupama FDJ, muss aufpassen, dass das rote Trikot nicht in Gefahr gerät. Jetzt wird es keine Riesenabstände geben, aber er könnte trotzdem ein bisschen verlieren.
Auf jeden Fall, ich habe ja schon angesprochen, er ist jetzt kein schlechter Hügel-Bergfahrer, aber es ist jetzt auch nicht das Allergewöhnlichste, dass Rudi Mola so weit vorne in der Gesamtwertung zu finden ist. Ich habe es ja angesprochen, auch bei FDJ ist man das nicht gewohnt, bei einer Grand Tour das Führungstrikot überzustreifen. Das ist, glaube ich, 13 Jahre her gewesen, bevor jetzt Mola dann diesen Fluch so ein bisschen beseitigen konnte. Also es wird eine interessante Etappe, eben auch, weil Sky ja die Verantwortung an FDJ mit dem Verlust des roten Trikots und der Übernahme durch Rudi Mola so ein bisschen abgegeben hat, wird auch deshalb eine spannende Etappe sein. Aber am Ende wird es wahrscheinlich doch wieder so laufen, dass Team Sky versucht, dieses doch relativ anspruchsvolle Finale von vorne zu bestreiten. Man kann dann nur hoffen, dass Emanuel Buchmann dem auch folgen kann. Sollte eigentlich noch nicht zu schwer für ihn sein. Wie gesagt, ist ja in guter Form, das hat er gezeigt. Und dann könnte auch aus deutscher Sicht zumindest eine vordere Platzierung bestehen bleiben, bevor es dann in den nächsten Tagen weiter schwer bleibt am Wochenende. Wir können ja auch darauf kurz hinausgucken. Samstag wieder eine Schlussrampe, eine hügeliges Finale und am Sonntag wartet dann die nächste Bergankunft. Also da wird dann nochmal alles ja, ein bisschen durchgemischt, denn die Bergankunft zählt zur höchsten Kategorie, was bei der Tour de France die Or-Kategorie ist, ist hier die Kategorie Especial, und das nach 200 Kilometer Radfahren. Das wird schon spannend und gerade vor dem Ruhetag ist da einiges an Feuerwerk zu erwarten. Und da wird sich dann zeigen, wie gut Emanuel Buchmann und Co. wirklich drauf sind.
Und den Ruhetag am Montag, den nutzen wir dann, um das zusammenzufassen, was am Wochenende passiert ist oder aus heutiger Sicht passieren wird bei der Vuelta a España, bei der 73. Auflage. Wir fassen es zusammen am Montag hier bei uns bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Lukas, danke.
Sehr gerne.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.